Digital X Radio Podcast.
Hier ist Jörg Stark von Digital X Radio Frankfurt, heute mit Stefan Dabruck im Gespräch, dem Musikmanager, Guru für mich von Robin Schulz und noch vielen weiteren Acts. Und wir besuchen ihn heute in seinem wunderschönen Büro, in dem wir gerade sitzen in Frankfurt. Über uns sind auch noch die Cupra Musikstudios. Und Stefan ist schon sehr, sehr lange in dem Business dabei. Ich kenne ihn noch so von der Nature One. Da muss ich leider drauf eingehen, Stefan. Ja, das fand ich schon immer sehr interessant. Stefan, wie geht's dir heute und wie kommt das, dass man von einem Nature One Act zu Robin Schulz Produzent und Managing wird? Wie funktioniert das? Wie kriegt man da die Kurve?
Naja, ich bin ja jetzt mittlerweile auch ein paar Jahre zusammen. Das wird jetzt natürlich, das können wir nicht in einem Satz beantworten, aber ich mache es natürlich schon sehr, sehr lange. Mittlerweile 25 Jahre bin ich in der Musikwelt zu Hause und war lange auch DJ, wie du auch gerade selber gesagt hast, und habe da eigentlich auch weltweit überall aufgelegt, wo man mal auflegen muss. Aber habe auch nebenher, für mich war es am Anfang immer nebenher, weil mein Herzblut war am Anfang DJ sein, auch immer schon in einer Plattenfirma gearbeitet.
Ja.
Und dann kommt man auch irgendwann dazu, der Manager von Robin Schulz und diversen anderen zu werden irgendwie, und war eine lange Reise.
Eine lange Reise. Wie lange warst du DJ gewesen? Du warst ja mit, warst du immer eigentlich, also du warst DJ, aber du hattest auch einen Partner gehabt beim DJ-Dasein, oder?
Ja, also am Anfang ja, hinterher dann irgendwann nicht mehr. Also den Partner habe ich immer noch, den Frank Klein.
Ja.
Also am Anfang bin ich halt DJ geworden mit 16. Jeder, als DJ dann irgendwann mal anfängt, hat man die ersten Sprünge da gemacht und so. Und dann war ich ein paar Jahre lang so Warm-Up-DJ in verschiedenen Lokalitäten, also nichts Besonderes. Oft Musik gemacht, wenn die Leute gerade noch da geputzt haben. Ja.
Okay.
Und, solche Sachen.
Was hast du denn für eine Musik aufgelegt?
Ja, das war schon eher so, eher schon Technoid am Anfang.
Technoid,
also,
ja.
Ey, im Endeffekt, ich meine, wenn man 16, 17, 18 ist und so weiter, ist man ja da nicht irgendwie in irgendwelchen Szenen drin. Ja. Mhm. Und ich habe mich schon immer mehr zu den kommerziellen Sachen und zu den Hits natürlich hingezogen gefühlt, als irgendwelche Underground-
okay.
und so und so
okay.
Geschichten.
Okay.
Aber wo ich angefangen habe mit dem DJ Anfang der 90er, was dann halt alles so hin war. Also natürlich Hardhouse hier aus Frankfurt war eine super Sache.
Okay.
Was natürlich trotzdem auch in war. Frankfurt Beat war eine riesige Geschichte. Also ich bin witzigerweise im Polybeat-Fach groß geworden. Und und da waren auch mal Mittwochs immer Partys mit Frankfurt Beat und so weiter und verschiedenen DJs von Marco Zafferano bis zu Tom Wax und so weiter, die man alle dann hinterher später mal
okay.
auch kennengelernt hat.
Ja, klar.
Ja, aber irgendwie als 16-Jähriger zu Raves gegangen, dann irgendwann den ersten Plattenspieler gekauft. Ein Freund von mir hat einen zweiten gehabt. Und dann haben wir halt diverse Mixtapes gemacht, die alle grandios scheiße waren. Ja, am Anfang. Ich habe witzigerweise einmal irgendwas jetzt mal wiedergefunden, eine alte Kassette von mir und so eine der ersten Mixtapes, und das war schon wirklich, wirklich schlecht.
Okay, du warst 16 und ihr habt aufgelegt und dann hat man so die ganze DJ-Szene sozusagen kennengelernt und...
Aber du warst... Nochmal, wir haben ja noch nicht aufgelegt, wir haben für uns zu Hause aufgelegt.
Ah, 16, ihr habt für euch zu Hause aufgelegt?
Ja, natürlich, wir haben noch nirgendwo aufgelegt.
Ah.
Ein Kumpel, wie gesagt, wir waren da wirklich auch extrem schlecht, weil es hat uns natürlich auch keiner beigebracht. Da gab es das auch noch nicht im Internet, YouTube-Tutorial und so weiter, das muss ich halt selber beibringen.
Es gab kein YouTube,
ja, definitiv. Und das war halt dann wirklich, also wie gesagt, das erste Mixtape habe ich irgendwo hier rumliegen, das war so scheiße, ja, das ist unglaublich. habe dann... natürlich immer mehr Gefallen daran gefunden, habe mir dann von meinem wenigen Geld, was ich damals als Schüler hatte, dann Platten gekauft, einmal in die Woche so ungefähr. Mhm. Und bin dann sofort mit nach Hause gerannt, irgendwie, das waren so die Bonsai-Sachen und so weiter.
Okay, krass, okay.
Und mit Leuten, mit denen ich auch später viel gearbeitet habe,
okay.
Universal Nation, Mike, Push und so weiter,
ja.
und Sachen, die ich auch selber gezeigt habe dann später.
Okay.
Ich dachte heute Calling Earth und sowas irgendwie. Mhm. Du kennst das wahrscheinlich, ja. Aber
das kann ich auf jeden Fall auch. Also schon sehr, sehr lange her, ja.
Ja, schon seit.
Aber du warst ja nicht in Frankfurt gewesen.
Nee, ich habe im Ruhrgebiet gelebt.
Im Ruhrgebiet.
Und dann bin ich tatsächlich dann, habe ich eine Ausbildung gemacht als Speditionskaufmann. Auch das habe ich grandios verkackt.
Ich wollte gerade sagen, okay, hat es was gebracht?
Naja, gut, ich habe dann schon einen Abschluss gemacht oder sowas, aber ich war tatsächlich der erste Auszubildende, der in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, kann ich heute sagen, Schinka Euro Cargo, also ein riesiges Unternehmen, war ich der erste Auszubildende deutschlandweit, der zweimal durch die Prüfung gefallen ist. Und naja, gut, hat trotzdem alles gut funktioniert. Ja. Ja. Und war dann tatsächlich ein paar Jahre Animateur und habe da auch als Musikanimateur angefangen. Mhm. Und habe dann jeden Abend in so einem Ferienclub aufgelegt, auf Lanzarote.
Okay.
Erst in Tunesien 2 Jahre, dann auf Lanzarote, dann nochmal in Griechenland.
In so in diesen Clubs, also so ja. Aldiana, Robinson
ja, sowas, sowas und sowas? Ja, also was ähnliches. Ja.
Okay, krass.
Ein anderes Produktteil, aber okay. Genau sowas.
Ja.
Und habe dann abends in den Diskotheken da aufgelegt, also auch wirklich alles von der Pika auf, was man machen kann. Ja, und da habe ich dann irgendwann meinen Frank Klein kennengelernt. Im Jahr 1998 oder 99 war es und der hat dann erzählt, dass er gerade bei einer Plattenfirma angefangen hat, als A&R, als Artist Repertoire Manager, derjenige, der praktisch dafür zuständig ist, die Platten auszusuchen bei einer Plattenfirma oder Verträge zu vergeben und junge Leute zu entdecken.
Okay, also Künstler und, entdecken eigentlich dann auch, die was genau. können, die was eingereicht haben sozusagen.
Das finde ich auch heute noch als meine Berufsbezeichnung.
Ja.
Also ich mache natürlich viele Sachen links und rechts, aber im Herzen bin ich immer noch A&R, also jemand, der... neue Sachen entdeckt. Ja? Und das fand ich dann total, total spannend und sowas. Ja. Gedacht, Wahnsinn. Ich wusste ja gar nicht, dass es so Jobs gibt. Ja?
Ja. Wie hat das denn früher funktioniert? Also ich meine, heute, da schickt man eine E-Mail und sagt, hier, ich hab einen MP3 reingemacht und früher, ja,
wir
früher
haben... Früher hast du halt Tapes geschickt.
Tapes oder, geschickt, ja.
Ja.
Oder ist man danach so richtig
vorgestellt? Oder du bist vorbeigekommen und hast was persönlich vorgespielt.
Genau, wollte gerade sagen, ne? Oder ist vorbeigekommen. Wow, das ist natürlich wahnsinnig aufwendig im Gegensatz zu heute. Ne? Heute
also
ist
du hast natürlich einen Schreibtisch voll gehabt mit 150 Demos.
Ja,
wow. Ja, also gibt es auch welche, wenn man da nicht so ganz so fleißig ist, irgendwie gibt es dann auch schon mal, dass man Demo irgendwie mal nicht angehört hat.
Ja.
Und hört sich das irgendwie ein Jahr später an und dann war das irgendwie ein Riesenhit oder so. Ja? Also gab es auch öfters mal. Ja? Ja, okay. Also nicht oft, aber so 2-3 Mal. Aber auch das gehört zum... Okay. Zu dem Job, was wir machen dazu, ja, dass man auch mal was verpasst, ja, oder mal daneben liegt.
Okay.
Ja, aber wir haben dann, weitergemacht und das fand ich natürlich so spannend, dass ich dann tatsächlich im Jahr 1999 beschlossen habe, nach Deutschland zurückzugehen und nach Frankfurt zu ziehen. Also wie gesagt, ich kam eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ich habe dann mit der Plattenfirma angefangen als DJ-Promoter. Das ist derjenige, der damals die Platten, die Vinyl...
Wo war das gewesen?
Superstar Recordings.
Ach, Superstar Recordings. Ja. Okay, da gab es ja einige damals. War das so zu der Zeit, wo es so Intergroove und Neuton und sowas
das war? Ne? Die waren am Anfang, wo ich dazu kam, waren die noch bei Intergroove und haben dann später gewechselt zu Universal.
Okay.
Und also nachdem wir dann auch ein paar Hits hatten, die kamen dann aber eigentlich auch durch uns, durch Frank und mich.
Okay.
Und dann haben wir eigentlich angefangen, irgendwie als DJs aufzulegen am Wochenende. Irgendwelche Großraumdiskotheken in ganz Deutschland, weil die Leute natürlich auch alle kannte, durch meine Tätigkeit als DJ-Promoter, wo ich dann ganz am DJs telefoniert hatte. Und sind dann durch die ganze Republik gereist, da haben wir am Wochenende aufgelegt und in der Woche haben wir dann gearbeitet bei Superstar. Sind dann sehr schnell, ich will jetzt nicht sagen, dass wir den Laden übernommen haben, das wäre jetzt vermessen, aber wir haben dann sehr schnell natürlich das musikalische Heft in die Hand genommen. Ich würde mal sagen, ab 2000. Und haben natürlich unsere Tätigkeit auch. Da habe ich ein bisschen Musikgeschichte geschrieben zwischendurch.
Ihr habt es gelebt halt auch, ne? Ihr habt es gelebt, wenn ihr dann unter der Woche gearbeitet habt.
Wir waren halt in allem, also alles, was da musikalisch lief, lief bei uns. Also wir hatten dann noch Chefs, ja. Und aber alles, was dann gesigned wurde, haben wir eigentlich nachher gemacht, ja. Also gerade ab 2001 hatten wir so ein paar Jahre, wo wir wirklich alles abgeräumt haben und hatten dann von vielen verschiedenen Artist und Clubhits sehr, sehr viele Sachen. Also sagst, 2000 hatten wir 20 Top Ten Hits schon.
Wenn du sagst Musikgeschichte, genau, da wollte ich jetzt nachfragen, was ist das?
Punjabi so? MC war unsere erste goldene Schallplatte zum Beispiel. Munir Tupacke, das war damals ein indischer Song. Wie gesagt, unser erster großer Hit, der auch weltweit da dann am Start war und so. Und war der erste große Hit, der ja eigentlich aus Indien kam und hat auch so ein bisschen so ein Bollywood Bollywood Revival kann man ja gar nicht sagen, aber so ein Bollywood Hype ausgelöst, wie die jungen Leute heute sagen. Ja, und war schon sehr erfolgreich, haben dann auch mit Jay-Z gearbeitet und so weiter und so fort. Hab dann viele verschiedene deutsche Artists gesigned, von Mogwai bis Toca Disco, Milo, Drop the Pressure, auch kommerzielle Hits wie Global DJs gehabt, aber auch Green Velvet, Nala Land.
Krass, ja. Techno, das ist schon Wahnsinn. Ne?
Kaltes, klares Wasser.
Ja, das finde ich beeindruckend.
One Night in New York City von The Horrorist. Aber auch Axel, Angelo und Grosso, die ersten Plattenverträge kriegen wir in der Karriere. Ich habe mir heute und das ist die Schwedische Hausmafia.
Wahnsinn.
Haben letztes Jahr Coachella geheadlined. Ja, und
Das ist History.
Ich habe jetzt auch DJ Spud Set It Off. Also viele Techno-Dance-Klassiker, also heutzutage. Mhm. Ja?
Aber hier haben wir noch was Kurioses gemacht. Da haben wir uns irgendwann mal drüber unterhalten. Das war bei Stefan Raab. Das war so merkwürdig. Kurt
Teckern.
Wie ist das?
Kurt Teckern, wo bist du mein Sonnenlicht?
Genau, richtig, genau. Ja.
Wo bist du mein Sonnenlicht?
Man kann das ich jetzt natürlich nicht heute in meine Lieder reinschreiben, aber wir haben natürlich auch, sagen wir mal so, Frank und ich haben uns nicht immer so ernst genommen. Ne? Das halt irgendwie. Und irgendwann habe ich mal irgendwie ganz viele E-Mails bekommen, wo jeder dann über, wo bist du mein Sonnenlicht reden? Guck mal, wie scheiße das ist. Ich meine, das war ja der erste große Internet-Hit,
den es gab. Ja, genau. Ja.
Und das fanden wir halt lustig. Ne?
Ja, klar.
Und da haben wir auch eine kuriose Aktion gemacht, weil wir haben die Jungs angerufen. Das waren halt drei Jungs, die tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, im Atomkraftwerk in der Nähe von Kaiserslautern gearbeitet haben. Ja, und da Maschinen geputzt haben und haben halt ein Lied gemacht im Jugendheim, was halt eigentlich gesagt grandios scheiße war und auch total schlecht. Aber jeder hat das Video gemacht, und hat sich jetzt angeguckt und jeder kannte das. Und da haben sich die Jungs angerufen, ich dachte, ey, das müssen wir signen, also einkaufen praktisch für unsere Plattenfirma. Und die Jungs haben dann gesagt, tut uns leid, also Universal war schneller. Ich so, habt ihr schon unterschrieben? Nee, wir fahren morgen im Zug von 10 Uhr von Kaiserslautern nach Berlin und dann unterschreiben wir bei denen.
Okay.
Und da haben wir tatsächlich Zugverbindung rausgesucht, haben 8.000 Euro vom Konto abgeholt, in kleinen Scheinen, das war richtig schwer, also muss man zur Bank rennen, damit es noch richtig viel aussah. Ja, und sind dann bei dem Zug eingestiegen und wo wir in Berlin angekommen sind, haben die bei uns unterschrieben. Da stand aber Universal dann schon mit TV-Team und so weiter und alle so, ey, tut uns leid, wir haben gerade bei den Jungs und so, hey, na Jungs, als da.
Geil.
Das war eine lustige Zeit, die waren dann 3 Monate wirklich in jeder TV-Show, ist auch auf 2 in Deutschland gegangen.
Okay.
Und mit Stefan Raab haben wir dann damals einen Deal gemacht, der das supportet und so weiter und haben da so ein bisschen, Deutschland sucht den Superstar, ein bisschen das Fürchten gelernt in der Woche, weil das wäre natürlich eine komplette Katastrophe für die gewesen, dass so eine Multimillionen-Show geschlagen worden wäre von so drei Immigranten-Jungs. Ja, und,
aber lustig, ne?
Also, ja, es war lustig. Und so sieht das heute auch aus. Manche Sachen muss man einfach mal machen, weil es auch einfach lustig ist.
Ja? Einfach Spaß an der Sache halt auch
und, haben. Und ne? Haben dann wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr, sehr viele Hits gehabt.
Mhm.
Waren auch ein paar Jahre lang mal. Es gibt so eine internationale A&R-Liste, gab es dann noch mal, auch mal tatsächlich an Nummer 2 weltweit gewesen, ein Jahr. Also von allen, was da gab, weil wir da wirklich sehr erfolgreich waren. Und haben uns dann 2008 dazu entschlossen, aus diversen Gründen uns selbstständig zu machen. Haben Partner dazu geholt, haben eine Firma gegründet, die in Köln beheimatet war. Hatten Partner dabei, hatten auch 10 Jahre wahnsinnige Erfolge. Irgendwann kam Robin Schulz dazu. Ganzen Sachen, Foul, Changes, war unsere erste Nummer 1, die wir damals also richtige Nummer 1, die wir auch hatten. Haben da auch gut abgeräumt und irgendwann haben wir uns auch dazu entschlossen, beziehungsweise ich mich, was komplett Neues zu machen. Und seitdem mache ich halt Stefan Damok Management an der Seite von Frank Klein, der bei mir alles, bei mir Geschäftsführer ist und bei mir eigentlich so. Eigentlich ist der mein Manager, muss ich sagen.
Also auch er managt dich sozusagen.
Er managt eigentlich mich, ja. Der sagt auch mal, mein bestes Signing war Stefan, weil der mich damit dazu geholt hat.
Ja, geil.
Und der managt eigentlich alles, was auf Finanzen angeht, auch alles, was mit Verträgen zu tun hat und mit allem drum und dran. Ich bin da mehr der Kreative.
Mhm.
Also früher waren wir beide Kreative, deswegen eigentlich habe ich dazu gezwungen, meine uncoolen Sachen auch teilweise zu machen. Aber wir sind halt ein sehr gutes Paar, seit, also im Business-Bereich, seit fast 25 Jahren.
Ne? Ja, krass, ne?
Weil ja auch zusammen DJs, irgendwann hat Frank aufgehört, Frank ist nochmal 9 Jahre älter als ich und hat dann irgendwann nicht mehr so die Lust gehabt und so weiter. Dann habe ich alleine weiter aufgelegt als Stefan Damok, habe ja auch weltweit alles gemacht, was man so machen kann, von Australien bis Amerika und
da
die Zeiten waren halt auch ein bisschen anders. Weil das war damals nicht so, dass jeder komplett weltweit durch die Gegend geflogen ist. Wir hatten dann natürlich nicht die gleichen Gagen wie die großen Namen, Kurt von Lux, Sven Feth und was auch immer, aber wir haben auch schon ein gutes Reisepensum gehabt. Heute ist das ja total selbstverständlich.
Ja, absolut.
Heute spielt jeder weltweit.
Ja.
Aber, oder mal im Ausland und bei uns war das wirklich was Besonderes. Also wir haben auch schon im Jahr 2000 erstmal in New York in der Webster Hall gespielt. Ich habe auch schon Anfang 2000 in China gespielt, war auch Botschafter fürs Goethe-Institut lange.
Ah, okay. Interessant. Wow.
Frank und ich haben da Vorträge gehalten über elektronische Musik aus Deutschland, haben auch am Buch mitgearbeitet.
Okay.
Und haben schon echt krasse Sachen gemacht. Ja,
ah, Wahnsinn.
Anders dann halt, weil also es war halt anders.
Mhm.
Wir sind als DJs so komplett durchgebrochen. Wir waren immer so auf so einem gesunden Mittelmaß, ja. sagen wir mal so, schon immer mit dem Rand Absteiger erste Liga oder Aufsteiger zweite Liga, wenn wir uns mal mit Fußball bemessen wollen.
Okay,
ja,
okay.
Aber war schon okay.
Ne? Aber hat funktioniert
und wir haben natürlich auch viel gereist. Ne? Wir haben natürlich auch viele Leute kennengelernt, ja, und was uns heute total unterstützt, weil natürlich viele Leute, mit denen wir groß geworden sind, sind heute auch irgendwo Geschäftsführer bei Universal. Klar. Warner, whatever.
Netzwerk ist wichtig, ne?
Absolut. Große Veranstalter, irgendwie, die damals als Promoter mit uns angefangen haben und so weiter. Und das ist natürlich in über 20 Jahren.
Ja.
Kennen wir natürlich sehr, sehr viel.
Okay. Das ganze Reisepensum und so weiter, wie steckt man das denn weg? Ich meine, auch heute, ich weiß, du bist viel unterwegs. Ich glaube, jetzt hast du auch einige Stationen gerade hinter dich gebracht, wo wir uns heute treffen. Habe ich mal die Lücke genutzt, dich hier sozusagen abzufangen. Wie kompensierst du das? Also, wie kriegst du das geregelt? Weil das ist ja doch, sag ich mal, einfach eine Sache, die man irgendwie können muss, auch in dem Moment, viel reisen.
Na, sagen wir mal so, also am Anfang oder eigentlich bis letztes Jahr habe ich das eigentlich einfach gemacht, weil ich einfach auch jemand bin, der morgens aufwacht und sagt irgendwie, auf geht's und immer motiviert bin. Die Mitarbeiter haben zu mir gesagt, auch wenn das jetzt ein hässlicher Begriff ist, aus aktuellem Anlass, aber du ziehst halt jeden Tag einen Krieg, ja, und eine Schlacht, ja.
Ja.
Und so ist das so ein bisschen bei mir auch gewesen. Das gehört einfach dazu. Und ich reise auch gerne.
Mhm.
Ich finde, es gibt halt nichts Geileres, als irgendwo Leute persönlich kennenzulernen,
ja,
mit denen zu sprechen. Das macht halt mein Business auch so ein bisschen aus. Und ich glaube auch, dass diese Energie, die ich da an den Tag gelegt habe und überall hingeflogen bin, auch ein bisschen Teil meines Erfolges sind, weil ich einfach. Ich habe mal lange geboxt und Kampfsport gemacht und mir hat mein Trainer gesagt, irgendwie, es gewinnt nicht der, der das meiste Talent hat oder die besten Voraussetzungen, es gewinnt immer der, der es am meisten will. Und das ist halt mein Riesenvorteil gewesen. Ich wollte es einfach. Ja,
die Willenskraft dann sozusagen.
Und ich habe dann auch teilweise übertrieben, habe auch 2018 war mal, ich glaube, das härteste Flugjahr, 1,5 Millionen Mal mit der Lufthansa geflogen in einem Jahr. Da ist man, da gibt es halt nicht mehr weltweit viele andere, die so viel fliegen.
Wahnsinn.
Also eine Handvoll, wirklich nur noch.
Ja.
Und das ist dann schon viel.
Das ist krass, ne?
Da bin ich letztes Jahr sehr krank geworden, also an Krebs erkrankt und habe Gott sei Dank alles rumgekriegt, hatte natürlich eine harte Zeit. Bin letztes Jahr dann nicht mehr, natürlich aufgrund dessen nicht mehr geflogen und habe jetzt wieder angefangen viel zu fliegen, aber einfach weil ich Bock habe.
Ja.
Und einfach weil ich weiß, es geht wieder.
Okay.
Mach mal ein bisschen ruhiger als früher. Irgendwie. Ja. Ich habe mittlerweile meine Lebensgefährtin immer mit dabei und so oft. Also wenn ich ja irgendwelche Amok-Sachen mache, jetzt nicht für eine Nacht nach Miami, weil wir waren jetzt gerade in L.A., hab dann Business gemacht und hänge dann einfach mal 2 Tage Urlaub in Las Vegas mit dran, obwohl ich da auch ein Meeting hatte. Und das ist jetzt so ein bisschen das neue Ding.
Ja.
Und deswegen stecke ich das auch gut weg. Fliege mittlerweile auch nicht mehr Economy, muss man sagen. Also was ich früher immer gemacht habe. Ja, und weil es auch gar nicht anders ging.
Mhm.
Und da reist man natürlich anders irgendwie, als wenn du irgendwo hinten da drin sitzt und die Stewardess fällt dir 5-mal mit dem Linksbein über den Fuß.
Ja, klar.
Deswegen, richtig. Da kann man einfach schlafen. Ich schlafe dann einfach auch da meine 8 Stunden durch auf so einen 10-Stunden-Flug.
Okay.
Und dann ist
kannst du schlafen im Flugzeug? Ja, das geht.
Ich kann überall schlafen.
Das
könnte mich jetzt auch theoretisch hier am Boden legen und ich könnte dir was vorschlafen.
Ah, okay.
Kein Problem.
Wahnsinn. Ja. Stefan Dabruck bei Digitalix Radio im Interview. Sehr interessante Einblicke in das DJ-Dasein und in die Karriere. Und jetzt aktuell sind wir ja, wie gesagt, im SDM oder Stefan Dabruck Management. Wir sind gerade im Büro. Über uns sind die Cupra Studios. Die hast du vor 3 Jahren ins Leben gerufen. Da haben wir uns kennengelernt auch. Und was gibt es denn da Spannendes zu berichten? Du hast ja damals gesagt, ja, ich will, dass viele Künstler herkommen und so weiter. Wie ist da wie ist die Lage? Wie funktioniert das Ganze?
Also wir haben natürlich, ich habe natürlich mehrere Studios. Also es ist nicht unser erstes Studio, was wir gebaut haben.
Das stimmt, ja.
Sondern haben das schon öfters gemacht. Ich habe da auch mit meinen Partnern von Junks, also einer der erfolgreichsten Produktionsstätten Europas mittlerweile, da sind in den letzten paar Jahren über 20 Nummer 1 Hits entstanden. In den letzten 13 Jahren. Ich wollte halt immer einen Platz haben, was hier bei uns auch in Frankfurt ist, weil wir, du bist ja auch Frankfurter, mit Herzblut, und ich wollte halt immer was machen, was Besonderes war, weil es gibt so viele Sachen hier, denken immer alle, dem ist aber nicht so. Also wir waren mal, vor über 20 Jahren haben wir einfach für Musik gestanden, international. Mittlerweile ist das leider nicht mehr so, ja. Klar haben wir immer da einzelne Leute, denen die Fahne noch hochhalten. Und ich wollte einfach mal einen besonderen Ort hinmachen, einfach was es gar nicht gibt. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, wenn wir hier Studios bauen, dann fegen wir alles weg und bauen hier ein Ding, was noch gar keiner gesehen hat. Gerade vom technischen Aspekt her, ja. Weil das ist das Einzige, wo wir mithalten können. Also ich kann ja nicht die Abbey Road Studios in London kopieren, weil die Beatles jetzt nicht nochmal geben und die werden auch nicht immer mehr auftauchen. Ja.
Ja,
ja. Aber die ganzen Studios, was ich mir als alles angeguckt habe, weltweit, funktionieren eigentlich fast alle nur über Historie.
Mhm.
Alle, ey, der war hier, Image, das ist hier gemacht worden und Image und mit allem drum und dran. Mhm. Und ich sag immer, wir sind halt Deutsche, wir sind hier, tun uns jetzt nicht besonders gut hervor in Songwriting, weil das nicht unsere Heimatsprache ist.
Mhm.
Und wo wir am gut drin sind, ist Sound.
Mhm.
Sound und Engineering.
Mhm.
Ich sag mal auch Spaß, wir sind super in Waschmaschinen bauen, Autos und halt Sound. Ja?
Ja.
Und deswegen habe ich halt ein Ding hingesetzt mit 5 Studios, die es bis jetzt Anfang noch nicht gab.
Aber es gibt
vom elektronischen Standpunkt her, also wir haben mit Sand gefüllte Wände und der Sound ist einfach gar nicht vergleichbar. Ja? Also es war auch ein sehr teures Projekt und da gehört auch ein bisschen Wahnsinn dazu, sowas zu bauen.
Deine Kreativität sozusagen dann auch.
Ja, ne? Ich bin da total aufgegangen, aber im Endeffekt hat der Erfolg mir recht gegeben. Wir haben über 320 Sessions gehabt im ersten Jahr.
Wahnsinn,
ja. Gerade aktuell hatten wir ein Writing Camp mit den mit Ultra Music aus Amerika, einer der bekanntesten Publishern, die es im Dance gibt. Da waren heute Leute da, die auch Riesenwelthits geschrieben haben mit allem drum und dran, haben mit unseren Produzenten und unseren Songwritern dann eine Woche jeden Tag im Rotationsverfahren Songs geschrieben.
Okay.
Und das wollte ich halt. Ich wollte halt nach Frankfurt einfach auch die großen Namen mal einfach holen.
Ja, ja.
Weil alle denken mal, wir wären hier der Name der Welt. Also nicht nur Frankfurt, sondern Deutschland generell. Wir sind einer der 3 großen Musikmärkte der Welt. Fakt ist, dass Robin Schulz der größte internationale Act ist, den es jemals aus Deutschland gab.
Mhm.
Und einerseits macht mich das natürlich stolz, ja, weil ich natürlich ein Teil des Ganzen bin.
Auf jeden Fall.
Aber auf der anderen Seite beschämt mich das fast, ja, und denkt immer, wir sind eine Bankrotterklärung an die deutsche Musikindustrie. Weil da müsste eigentlich natürlich viel, viel, viel mehr gehen.
Mhm.
Und ich bin natürlich auch total dagegen, wenn ich immer dann höre, irgendwie alle tun immer so, als wenn die weltweit unterwegs sind. Im Endeffekt ist das gar keiner.
Ja,
ja, wir haben noch Rammstein, da gibt es einzelne Ausnahmen, ja, und dann irgendwie, aber warte mal, die Scorpions, ja, die Scorpions, das macht man 30 Jahren.
Ja, das
ist ein bisschen. Und Nena und was auch immer und so weiter. Das sind alles Sachen, die so einen Bart haben, und irgendwie, also mit großem Respekt und die gibt es auch heute noch alle. Das sind auch bestimmt noch tolle Künstler und so weiter, aber das kann ich einfach nicht mit mir vereinbaren, dass das für meine also mittlerweile Heimatstadt, also wenn man 24 Jahre wo lebt, irgendwie ist das, das ist meine Heimatstadt mittlerweile.
Ja,
ja, und wie gesagt, nicht hier geboren, aber ich bin Frankfurter durch und durch und Lokalpatriot durch und durch. Und das kann einfach nicht sein, dass das ja alles gewesen ist und dafür setze ich mich halt ein. Ja, ich bin auch Professor in Nashville an der Universität für Songwriting, der größten Universität der Welt, Vermont.
Wie oft gibt es da Vorlesungen?
Also früher einmal im Monat.
Ja, echt?
Krass. Ja, ja.
Okay,
und
cool.
Mittlerweile ist das ein bisschen eingeschlafen, natürlich durch meine Krankheit letztes Jahr und natürlich davor mit Corona.
Ja.
Aber wir hatten tatsächlich im letzten Jahr erst einmal 15 Studenten und das ist in der Geschichte von der Uni erst einmal, dass sie jetzt mit einer Privatperson gemacht haben. Die waren 3 Wochen in Deutschland.
Mhm.
Das nennt sich Study Abroad Program.
Mhm.
Und ich habe die Leute nach Frankfurt geholt, 2 Wochen. Und eine Woche waren die in Berlin, weil viel Industrie natürlich auch da ist.
Ja.
Und da bin ich natürlich extrem stolz drauf.
Ja, krass.
Und muss sagen, wurde da bisher auch natürlich von der Stadt 0,0 unterstützt.
Okay.
0,000.
Also Stadt Frankfurt registriert das nicht so, was hier passiert,
ja,
sagst du?
Ja, also es gibt einen, der ist registriert, das ist der Mike Josef. Ja,
okay.
Und der dann auch das zumindest mal wahrnimmt, ja, oder honoriert.
War er schon mal hier?
War dann auch da,
hat eine
Folie mit den Studenten gemacht und allen guten Tag gesagt und das finde ich halt super.
Mhm.
Mehr erwarte ich auch gar nicht.
Mhm.
Ich habe immer das Gefühl, wenn man mit einem Politiker redet, die denken immer, oh, jetzt will er Geld von mir und so weiter. Die sollen den Geld behalten. Und jetzt gebe ich denen noch was. Ja, aber das dann ist halt, ich will halt geile Sachen machen.
Mhm.
Ich will geile Sachen in Frankfurt machen.
Mhm.
Und deswegen haben wir auch unsere Studios hier mitten in die Stadt gebaut. Ja, also du weißt ja, wo wir sind gerade, im Westend. Wir schauen halt,
wir sind mitten in Frankfurt.
Wir sind da mitten in der Skyline drin. Ja,
genau.
Und das wollte ich halt machen. Nicht irgendwie in irgendeinem Vorort, irgendwie, wo Leute mir eine Stunde hinfahren müssen.
Ja. Ja.
Sondern einfach, wo du eine geile Infrastruktur drumherum hast, 15 Minuten bis zum Flughafen, hast alle geile Restaurants hier, hast Hotels hier, wo die Leute dann auch mal, größere Leute, auch mal pennen wollen.
Ja,
ja, und das ist halt das, was ich mache. Und das ist noch lange nicht alles, was wir machen wollen.
Jetzt haben wir viel gesprochen, auch über Robin Schulz, internationaler Star, bis zum geht nicht mehr. Wie schätzt du das denn ein, Robin Schulz? Also ich muss sagen, ich kenne ihn natürlich, ich kannte ihn auch vorher, vor dir, als wir uns kennengelernt haben. Aber mir war tatsächlich nicht klar, dass er aus Deutschland kommt. Das habe ich nicht so registriert. Der war für mich ein internationaler Star. Ist das so beabsichtigt gewesen? Hat sich das so entwickelt?
Man muss natürlich dazu sagen, Robin Schulz ist permanenter Und sehr strengter Interviewverweigerer.
Ja, das immer schon gewesen. Stimmt auch so, ja.
Ja, und wenn du das natürlich dann in der Form nicht mitkriegst. Die DJs sind natürlich auch, sind zwar die neuen Popstars, auch international gesehen. Ja. Also ich war gerade in Las Vegas, also da kriegen die großen DJs doppelt so viel als eine Mariah Carey oder was auch immer, was du dir vorstellst. Ja?
Okay.
Ja, das sind ganz andere Beträge und das sind auch die großen Leute, worum die Leute mittlerweile in die Stadt kommen.
Ja.
Ja, natürlich auch von mir aus wegen großen Namen, die im Bandbereich sind oder so weiter, aber die DJs sind da schon die Rockstars, ja, und machen die großen Umsätze, ja. In Deutschland wird das teilweise noch gar nicht so gesehen, weil, also ich werde immer noch gefragt, wenn ich irgendwie, also mittlerweile nicht mehr, aber bis vor kurzem bin ich auch noch gefragt worden von Freunden meiner Eltern, weil ich immer wieder arbeiten will, ob ich davon leben kann und sowas und ja, kann man schon, macht mir mal keine Sorgen, alles okay.
Es geht.
Es geht gerade eben.
Es geht.
Am Anfang habe ich den Witz gemacht, ich fahre nachts immer Taxi. Ja, dann war auch okay, cool und so, ja, aber
ja, gut, das muss man halt auch
verstehen. Es ist halt einfach so und mittlerweile ist es auch einfach, bewusst ist es nicht,
okay.
Aber ich mache mir da einfach keine Gedanken drüber, was muss ja gar nicht jeder wissen.
Ja. Okay. Ja, also sehr spannende Inhalte zu Robin Schulz und SDM und wir haben noch so einen anderen Fact, wir haben die Lena Oberndorf, die ist auch bei euch unter Vertrag und also das fand ich ganz, ganz spannend. Was macht ihr denn für
Lena? Da muss man natürlich dazu sagen, die Lena Oberndorf, also die den Namen jetzt nicht kennen, wo das größte Fußballtalent im Frauenfußball.
Und Frauenfußball ist halt voll im Kommen in Deutschland,
finde ich. Nicht, ne?
Also weltweit
Amerika, eigentlich auch, Amerika, England und so weiter geht das ab. In Amerika denken alle, dass das den Männerfußball überholen wird. Ja? Also sehr, sehr schnell. Und Lena ist halt das größte Talent weltweit eigentlich momentan, nicht nur in Deutschland. Oder einer der Top 5 Talente war für den Ballon d'Or nominiert dieses Jahr als Weltfußballerin. Mittlerweile auch erst 20 Jahre alt. Und wie das Schicksal will, ist Lena das Patenkind meiner Mama. Und ich bin mit ihrer Mama Tür an Tür aufgewachsen und sowas. Deswegen ist das für mich eher Familie.
Als
das,
verstehe.
Irgendwie.
Was für ein Zufall, ne?
Ist bei euch unter Vertrag. Ich habe da gar keinen Vertrag mit ihr. Ja,
okay.
Also, und arbeiten mit ihr und kümmern mich ums Marketing. Sportlich muss ich da auch nichts machen. Ja, also da macht ihr ihr eigenes Ding. Ja, das ist ja das Geile auch bei Fußballern. Und nicht wie bei Musikern, ja, wo man öfters auch mal unter die Arme greifen muss.
Yeah.
Aber und haben da echt geile Sachen jetzt gemacht, weil? Und waren auch mit dem DFB letztes Jahr, habe ich die Hymne für die Europameisterschaft, für die Frauen-Nationalmannschaft gemacht. Und mir macht das als Fußballfan einfach Spaß, ja. Und hat natürlich mit Frauenfußball früher auch nicht viel zu tun. Bin natürlich die Lena da jetzt ein bisschen reingekommen und habe da einfach Spaß dran.
Ja.
Und mir macht es einfach auch Spaß, mal neue Wege zu gehen. Ich habe gerade ein paar Deals für die gemacht, die, glaube ich, für eine Frauenfußballerin bahnbrechend sein werden.
Also Brands sozusagen mit ihr verbunden, beziehungsweise so.
Ja, was natürlich nicht anders ist, als wenn ich das mit Musikern machen würde. Aber ich finde das einfach geil. Weißt du, das ist auch alles so sympathisch. Weil? Ich habe auch zwei Freunde oder kenne zwei, drei Jungs, die auch Profifußballer sind. Die sind auch super in Ordnung. Aber man hat natürlich von dem ganzen Fußballgeschäft nicht mehr diesen sympathischen Eindruck.
Ist halt Business, ne?
Das kann ich jetzt so sagen. Also jeder, den ich kenne, der spielt auch gerne Fußball. Aber wenn du die Vereine im Hintergrund siehst und sowas. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie nett die alle sind. Ja? Und wie offen die da sind. Und auch die Nationalmannschaft. Ja? Und die haben in Wembley, war ich beim Endspiel, war ich eingeladen. Links unser Bundeskanzler, rechts die Spice Girls, hinter mir der Bundestrainer, weißt du so ungefähr, ich dazwischen. war schon ganz cool.
Ja.
Und dann waren wir auf so einer Afterparty und die sind halt alle einfach total nett und total bodenständig mit allem und freuen sich.
Ja, cool.
Guten Tag, Dankeschön, auf Wiedersehen.
Ja.
Ja, und ich meine, das habe ich auch schon anders erlebt, mit anderen Sportlern. Ja, und das gilt jetzt nicht für alle. Wie gesagt, ich habe auch Freunde da, die Profifußballer sind, die super Typen sind, aber insgesamt irgendwie, was ja selber als großer Fußballanhänger, wie ich auch, ist das nicht immer ganz so sympathisch, wenn man Leute trifft. Ich habe da auch schon ein paar Arschlöcher getroffen, also auch im Funktionärswesen. Das finde ich immer viel schlimmer. Die Spieler sind ja meistens noch in Ordnung. Ja, und dann triffst du irgend so einen Typen irgendwie aus irgendeinem Vorstand und denkst immer so, Mann, halt's Maul auch einfach.
Ja, aber, das kann speziell werden halt. Ne?
Das kann schon speziell werden, aber das macht mir riesen Spaß.
Ja, cool.
Und tatsächlich werde ich diesen Bereich Sportmanagement auch weiter ausbauen.
Ja, cool. Ja, das hört sich doch sehr interessant an, auf jeden Fall. Also,
wir sind aber sowieso links und rechts immer sehr aktiv. Also ich habe mit Robin Schulz auch eine Firma für Grillsoßen.
Robin Schulz Barbecue?
Robin Schulz Barbecue.
Genau.
Wo wir auch Riesenerfolge mit hatten. Also,
ja. da hatte ich mich vorhin noch unterhalten. Diese Barbecue-Soßen, die Gibt es die jetzt noch? Oder wie ist
ja,
die?
Ja, klar,
die kann ich noch im Supermarkt auch kaufen.
Kannst du
im
Supermarkt
und diese McDonalds-Aktion damals, die ist ja auch durch die Decke gegangen.
Ja, wir haben das am Anfang, also wir haben einen Partner, der steht dabei. Also wir haben jetzt keine Fabrik im Hintergrund, ja, wo ich abends zu Musel mische, aber wir haben natürlich einen Partner dabei, mit dem uns Robin Schulz Barbecue auch zusammen gehört. Also ja, Robin Schulz ist ein Partner natürlich, wie der Name sagt.
Klar.
Und der, die Hauptperson dahinter. Und haben wir noch einen Partner, der halt im Soßenbereich eine große Nummer ist.
Okay.
Und mit denen haben wir uns zusammengetan und haben dann McDonald's am Anfang, also die kleinen Soßen, die man den Chicken Nuggets, also den Spicy Chicken Nuggets dazu gab damals, haben wir einen Werbeclip dazu gedreht und den fand es einfach lustig. Und haben dann nach einem Tag einen Anruf gekriegt, scheiße, die ersten 100.000, 200.000 Soßen sind schon weg. Die sind so, oh, ist ja krass. Und was machen wir jetzt und so weiter. Ja, und dann waren es nach 10 Tagen 5 Millionen Soßen.
Wow.
Und es gab einfach, also wir hätten noch mehr Soßen delivern können,
ja,
aber es gab in Zentraleuropa keine Spicy Chicken McNuggets mehr.
Wahnsinn.
Ausverkauft. Ja, ausverkauft einfach. Und einerseits war es natürlich geil, aber die Aktion war für 4 Monate geplant.
Oh.
Ja, war aber trotzdem ein riesen Erfolg. Dann haben wir die Sachen nach hinter die Supermärkte gebracht, 3 verschiedene Soßen.
Ja.
Haben wir Napoleon, dem Rolls Royce der Grille, einen eigenen Grill gemacht, 7500 Stück davon verkauft. Kommen jetzt mit einer eigenen, Getränk auf den Markt demnächst. Kommen mit eigenen Tiefkühlprodukten in die Supermärkte.
Wahnsinn.
Und das Lustige ist, weder Robin noch ich haben einmal aufs Konto geguckt und wissen gar nicht, was wir verdient haben jetzt. Ja? Weil mir das einfach ist scheißegal ist.
Ja? Das ist entspannt, ja.
Das wird irgendwann eine Überraschung geben. Ich hoffe, es wird positiv sein. Aber immer gucke ich da mal drauf und dann kaufe ich mir was Schönes davon. Weißt du, aber einfach auch Spaß an der Sache. Und das ist das Gleiche mit dem Sportmanagement und anderen Sachen.
Ja.
Ich habe einfach Spaß an den Sachen.
Genau.
Ja? Die meisten Leute sehen ja eigentlich immer nur, oh, jetzt machen die Musik und so weiter.
Ja.
Und mir ist das eigentlich auch scheißegal, wenn jemand sagt, ihr seid so ein Es gibt hier einen berühmten Techno-Typen aus Frankfurt, der hat mir irgendwann mal gesagt, ihr macht herzlose Musik für herzlose Menschen. Also hat sie zu mir gesagt, sondern zu Freunden von mir.
Oh.
Und da habe ich dann zu ihm gesagt, so, Alter, ey, du kannst doch nicht mehr den Computer selber anlassen im Studio und erzählst mir einen hier von großen Musikdingern und so weiter und einen von Underground und bla 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 und jetzt sagt man, es gibt kein Underground, Underground ist eine U-Bahn in London, ja, weil du bist derjenige, der bei Gucci einkauft und mit dem Privatjet fliegt, ich fahre jeden Tag mit der scheiß Bahn zur Arbeit, das ist schon lange her, ja und der einzige in Underground ist, bin ich, nicht du.
Ja, allerdings, ja.
Ja, und das ist halt auch so ein bisschen der Fakt irgendwie und wir machen auch viele Sachen einfach vom Herzen her und keiner denkt hier, mit dem Portemonnaie erstmal. Ja, also wie gesagt, so Studios hier umzubauen in Frankfurt, da muss man schon ein bisschen bekloppt für sein.
Auf jeden Fall. Ja,
also auch
aber auch kreativ, ne?
Also und kreativ alles und dazu. Einfach auch Visionen haben.
Ja.
Und so denke ich einfach. Ja, wie gesagt, mir ist das ganz wichtig mit Frankfurt, weil ich da absoluter Frankfurt-Supporter bin, sei es Fußball, Eishockey oder auch einfach für die Stadt. Das ist mir halt sehr, sehr, sehr wichtig.
Genau, wir sind beide Eintracht-Anhänger. Glühende Eintracht-Anhänger. Du bist dann noch mal ein bisschen anders geartet, was die Eintracht angeht. Aber das ist auch spannend, oder? Für dich als so deine Heimat, Frankfurt und die Eintracht. Das ist ja auch noch mal eine besondere Beziehung bei dir.
Naja, ich habe da, wo ich nach Frankfurt gezogen bin, als allererstes halt Freunde von mir, also die jetzt mittlerweile sehr, sehr gute Freunde von mir sind. Und am zweiten Tag, wo ich hier war, habe ich jemanden kennengelernt. Der Michael, da sei ich mit herzlich begrüßt und da meinte ich so, irgendwie, weil er die gleichen Klamotten hatte, so wie ich, wo ich mich interessiert, so casual, weißt du, so mit New Balance Schuhen und was auch immer alles. Da meinte ich ihm so, ey, gehst du zum Fußball? Er so, ja, ja. Und dann meinte ich so, oh ja, cool, und ich bin gerade hier hingezogen. Er so, ja, dann kommen wir mit uns mit. Und seitdem bin ich halt dann wirklich 20 Jahre überall hingefahren. Auswärts, international, Zweitliga Zeiten im Regen, Oberhausen, irgendwelchen Scheißstadien. Das war jetzt auch mal vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe mit der Eintracht, noch vor 23 Jahren, oder 24 Jahren fast, ja, war es jetzt auch noch nicht so schick. Also da war das Stadion auch noch nicht so voll. War schon okay, aber war noch nicht so voll, wie es heute war. Heute ist es ja total hip. Ja,
und was jetzt immer ist es hip, ne? Aber vor 23 Jahren war es, glaube ich, eher so Eintracht, okay, es gibt halt
Und da war es auch schon okay, aber wenn ich dann mit Leuten rede, die schon 80er dabei waren, die haben gesagt, ey, wir haben da teilweise mit 3000 Leuten gestanden irgendwo, ja. Und, naja, und das ist einfach so ein wichtiger Teil meines Lebens auch, so die ganze Fußballgeschichte mit Auswärtsfahren und Fußballszene und mit allen drum und dran und hat mich auch sehr geprägt. Und ich muss auch sagen, also heutzutage, meine allerbesten Freunde, Also meine engsten Menschen kommen auch alle aus, mit denen ich mich immer zum Fußball gegangen bin, abgesehen vom Frank jetzt hier.
Ja,
ne?
Ja.
Und zwei, drei Leute aus der Musikbranche, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Ja? Aber eigentlich sind meine allerbesten Freunde.
Das verbindet.
Ja, ich meine, hast du mein Instagram-Foto gesehen?
Auf irgendwie, jeden Fall habe ich das gesehen.
Aus einer bekannten Lokalität in Frankfurt, wo schicke Menschen normalerweise hingehen. Und
ich musste lachen, als ich es gesehen habe, Stefan. Da waren halt drei
Generationen Fußballfans mit dabei. Ja,
ja,
und das finde ich halt geil. Die Jungs sind immer noch da.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, letztes Jahr, wahre Freunde, es gibt so einen doofen Spruch, erkennt man, wenn die Zeiten schwerer werden. Und ich muss auch sagen, die haben ja auch alle sehr gut durch meine schlimme Zeit der Krebserkrankung, abgesehen von den tollen Ärzten hier in Frankfurt, muss ich auch nochmal erwähnen, wo ich wirklich sehr erstaunt war. Keiner von uns irgendwie hat ja irgendwie Kontakt zu Ärzten oder man denkt an die Uniklinik, die ist ja eigentlich scheiße. Ja, also wenn du da hin musst und 8 Stunden warten musst und so weiter, mit allem, das kennt ja jeder von uns.
Ja.
Aber ich habe da so viele tolle Menschen kennengelernt, was mein Bild so auch mal so komplett wachgerüttelt hat, irgendwie, was die für einen Job machen. Ja? Viele junge Typen, die da 24-Stunden-Schichten machen und so weiter und sich einfach um mich kümmern.
Jeden Krasse Tag, Jobs, ja? Ne? Die für einen da Jobs sind auch in dem Moment, ne?
Weißt du, ich bin nicht so ein deeper Mensch und bin nicht so mit Floskeln, aber das sind ja Helden, ja, also muss man sagen, ja. Und leider wird das gar nicht so honoriert in Deutschland, das gleiche wie Rettungssanitäter und andere Leute, vom Feuerwehrmann bis was auch immer irgendwie, und diese Leute werden einfach gar nicht beachtet und das finde ich halt sehr, sehr schade, ja, und ich habe das für mich jetzt entdeckt, dass das anders ist.
Ne? Okay, das ist ganz wichtig und du bist ja auch jetzt wieder gesund.
Naja, ich meine, es dauert natürlich ein paar Jahre, bis man komplett gesund ist. Ich habe immer noch Probleme.
Ja.
Aber ich habe erstmal jetzt die Diagnose bekommen, dass der Krebs erstmal besiegt ist in der ersten Runde.
Das
war aber man muss natürlich die nächsten Jahre abwarten.
Ja,
aber
klar.
Ich fühle mich gesund, ich bin total motiviert. Ich fliege schon wieder durch die Gegend. Ich war vor 4 Wochen in Miami für eine Nacht, darauf die Woche in L.A. für 2 Tage. Dann war ich in Tampa und in Boston und jetzt war ich in L.A. und in Vegas und Sonntag geht's nach Dubai.
Das ist schon wieder Power.
Und
dann auch
nach Italien und so ist es halt. Und zwischendurch mal immer nach Hamburg und was auch immer.
Okay.
Aber das tut mir gut und ich will das auch so.
Ja.
Und,
das ist dein Lebenselixier, glaube ich auch, ne? Dass du so viel unterwegs bist, so
viel
fliegen
kannst. Ich will einfach Gas nehmen. Ich kann nicht.
Ja.
Ich bin noch nicht so weit. Also mir geht's. Habe natürlich auch schon ein paar Euro verdient. Also ich muss jetzt nicht mehr jeden mitnehmen oder so weiter. Und ich könnte auch mal einfach ein Jahr mal einfach Auto fahren, was ein großes Hobby von mir auch ist, ja, aber ich bin einfach nicht der Typ für.
Ja, du bist ein Macher, ne? Du brauchst einfach das, was du machst und durch die Gegend mit deinen Jungs und deinen DJs, das ist schon echt Wahnsinn, was du da hinlegst. Lass uns doch mal auf die Eintracht kurz zurückkommen. Jetzt haben wir ja die Champions League-Saison erstmal abgeschlossen.
Ja. Erfolgreich abgeschlossen.
Erfolgreich, ne? Also ich finde es super. Ich meine, wie weit wir gekommen sind, das ist perfekt. Ja, ich meine,
jeder, der was anderes hat, sagt,
das ist
Maul, halt. Ich finde, dass ich das so salopp sage.
Ja, wir können ja offen reden, wir können alles sagen. Also
ja, das ist das Gute irgendwie. Ich meine, das ist halt einfach Wahnsinn, wenn du überlegst irgendwie, wann haben wir noch in die Relegation gespielt? War es 2015, ja, also, oder 2014?
2014, 15 oder sowas war Relegation.
Ich bin jetzt auch nicht so, ich bin jetzt mit so Zahlen nicht so gut, also sollen wir mir verzeihen. 2015 waren wir, oder 2016 haben wir dann erstmal für den DFB-Pokalfinale verloren. Mhm. 2018 haben wir den dann gewonnen.
Mhm.
Dann gehen wir ins Halbfinale von der Euroleague und dann gewinnen wir die einfach letztes Jahr mal.
Wahnsinn, ne?
Also, das ist einfach Wahnsinn.
Was eine Entwicklung, ne?
Was eine Entwicklung. Und was ich noch viel geiler finde, was für geile Typen. Also ich kenne auch ein paar persönlich und ich muss einfach sagen, was für geile Typen das auch einfach sind. Schade, dass wir den einen oder anderen zwischendurch verlieren, aber so ist einfach die Welt. Da geht es natürlich auch um Geld, und was auch total vollkommen okay ist und für mich legitim ist. Aber ey, was für eine geile Mannschaft. Oder? Also was für...
Ja, die Mentalität stimmt, glaube ich, immer bei der Eintracht.
Die ich habe einfach das Gefühl, die haben einfach genauso, wie wir gerade geredet haben, Bock, irgendwie was Sachen zu machen, wie du jetzt auch einen Podcast machst und aus einem anderen Bereich kommst und so weiter, weil du einfach Bock drauf hast. Oder ich habe einfach weiter Bock, Musik zu machen, habe die einfach Bock, Fußball zu spielen.
Ja, absolut.
Das habe ich einfach das
Glück. Das ist halt die Leidenschaft.
Wenn Kolomani, weil man 100 Millionen wert ist, dann hat es einfach verdient. Fertig.
Wollte ich gerade sagen, aber das ist krass. Aber was macht das denn mit so einem Menschen? Ich meine, wie alt ist der? 20, 21, 22 irgendwie?
Keine Ahnung, was das für die macht. Den kenne ich jetzt persönlich nicht.
Ja.
Wir können ja auch mal fragen.
Ja, müssen wir vielleicht mal fragen. Ne? Aber ich meine, was geht im Kopf von so jemandem dann vor? Wenn der, okay, er ist jetzt so viel wert und er wird jetzt total gehypt und er kann da und dahin wechseln. Kann er sich noch konzentrieren auf den Sport? Weiß er das noch?
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Aber wie du weißt, ich bin ein großer Autofan und ich zeige dir auch gerne auf Instagram und sowas. Und das ist auch aus der Leidenschaft entstanden. Und habe da mittlerweile auch ein paar mehr von, ja, und es sind auch Wertanlagen für mich mittlerweile. Die Leute sehen ja nie, das große Ganze im Hintergrund. Mhm. Die sehen nicht, dass du irgendwie jahrelang mit der Bahn durch die Gegend gefahren bist und mit dem Bus und irgendwann mit dem Flugzeug, um irgendwelche Sachen zu machen. Mhm. Die sehen nur Lamborghinis, mhm. die sehen bei Bruno Morani nur 100 Millionen. Mhm. Ganz ehrlich, der hat das auch alles verdient. Und wenn jemand da bereit ist, dem 100 Millionen zu geben, mhm. oder 50 oder 40, mhm. sagt der nur 100 Millionen, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, ja, dann hat er es einfach verdient. Mhm. Sondern auch alle freuen, wenn der die Eintracht hier das große Geld irgendwie mit allen ruht. Wenn der so einen Vertrag kriegt, ey, das ist doch okay. Ja. Der wird jetzt nicht morgen aufhören und denken, sowas scheiße, jetzt komme ich mir irgendwie noch goldene Steaks in Dubai und was auch immer und so weiter. Der wird einfach auch den Anspruch haben, irgendwie bei dem nächsten Verein ist, irgendwo er zu spielen wird, ja. irgendwie. Ja. Ob das jetzt Manchester oder wer auch immer ist, irgendwie dann einfach auch da Tore zu schießen. So denkt doch keiner. Ich denke doch kein Musiker jetzt morgen, weil er auf einmal den ersten großen Scheck bekommt, dass er jetzt morgen keine Konzerte mehr gibt und irgendwelche anderen sowas. Was denken die Leute denn? Ja, das denken vielleicht Leute, die irgendwie bei einer scheiß Bank arbeiten, Entschuldigung, ja, und irgendwie ihr Leben hassen, ja. ja, und dann auf einmal irgendwie 50 Millionen Euro haben und dann aufhören.
Ja.
Aber das denkt doch keiner, der seine Leidenschaft von klein auf irgendwie.
Das denke ich mir halt auch, ne?
Er ist also nochmal,
Leidenschaft.
Jungen Leute würden sagen, no front gegen Banker, ja, wir wohnen jetzt hier, meine Nachbarn werden mich jetzt hoffentlich nicht verteufeln, die das hören. Ja, aber da gibt es wahrscheinlich auch andere Leute, ja. aber es gibt halt Jobs, die hat keiner angefangen aus Leidenschaft. Da geht es einfach noch um Geld zu verdienen, was auch vollkommen okay ist. Oder manche Leute wollen einfach mal mehr Familie am Wochenende haben, wollen mhm. einfach Freitagabend nach Hause gehen. Mhm. Manche Leute wollen einfach Geld verdienen oder ihrer Familie Sachen ermöglichen. Das ist auch vollkommen
okay. Das ist halt Lebenseinstellung, ne?
Ja, das ist eine Lebenseinstellung. Aber das ist auch für jeden okay.
Ja.
Aber jetzt zu denken, dass ein Kolo Muani, also ich kenne ihn nicht, aber ja. jetzt irgendwie sich verändert irgendwie, weil er auch ja. immer mehr Geld hat und so weiter. Nee, in meinem Leben hat sich gar nichts verändert. Ich mache genau noch das Gleiche wie bei über 20 Jahren. Mhm. Ich habe nur ein geileres Haus, die Urlauber sind geiler und meine Autos sind halt einfach mal um 300
Gramm haben ein bisschen mehr PS.
Ja, genau, um 300 Gramm schneller geworden als vorher. Weißt du, aber das war's, was ich
ja.
meine.
Ja, ja, ja klar.
Ja, und ja. Sonst hat sich bei mir gar nichts geändert. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Fußballer so ist. Mich interessiert das auch gar nicht. Natürlich ist das schön, schöne Sachen zu kaufen. Mhm. Und ich kaufe mir auch gerne eine schöne Uhr oder was auch immer mit allem drum und dran. Oder kaufe meinen Kindern gerne was oder sowas. Aber, ey, das siehst du, bei Kindern ist das beste Waschen. Das ist jetzt ein Scheißdreck. Ja, also, die ja, wollen gut. einfach mit dem Ball spielen und sowas interessiert nicht. Was kommt vielleicht noch später?
Ja.
Das ist ja schön bei Kindern, weißt du? Die machen sich da gar keine Gedanken drüber, was für Schuhe die anhaben und nee. Sowas. Weil die sowieso damit
ja, Scheiß irgendwann wissen sie auch, was ein Brand ist und wissen auch genau, ja, was sie haben
das wollen. Das geht ja dann los, das wenn die dann junge Erwachsene werden. Ja,
ja klar. Dann
und wenn das dann das Ego und Status und solche genau. Sachen dazukommen und ja. so weiter mit allem. Ja. Was ist ja auch vollkommen okay. Aber wie gesagt, die Eintracht finde ich einfach sensationell, was da läuft. Ich finde auch, dass wir eine grandiose Fanszene hier haben und von der Stimmung mit allem, Zusammenhalt auch mit allem. Und
also ich weiß auch, die Eintracht hat unheimlich viele Bewunderer, egal woher. Da war jetzt auch so eine Doku gewesen auf The Zone, drei Blickwinkel heißt das, und das sogar die Bayern immer bei der Rummenigge ruft und irgendwie beim Hellmann immer an und sagt hier, oh, ihr seid so cool, das macht so viel Spaß, euch zuzugucken und so weiter. Das finde ich beeindruckend. Das ist ja wie so ein Ritterschlag für die Eintracht mittlerweile eigentlich, dass sowas ja. passiert, oder? Und ich finde, diese Entwicklung ist halt grandios.
Und trotzdem also, sind es irgendwie, alle denken mal so, wenn man für die Diva vom Main und so weiter ja. und hier Missmanagement, dafür ja. stand die Eintracht ja auch lange Zeit.
Absolut.
Ja, muss man sagen, man muss einfach auch sagen, dass die einfach ihren Job einfach richtig ja, geil machen. Das ist natürlich schon, die Mannschaft am Ende des Tages,
ja.
die Tore schießt und so weiter.
Ja.
Und das sind erstmal die A-Leute und danach kommt erstmal nichts.
Ja.
ja, aber man muss auch sagen, natürlich der, auch ein Bobic bei uns und so weiter. Ja, also der muss man sagen, also die einen sagen so, aber ich bin der Meinung, dass der keinen Job gemacht
hat. Auf jeden Fall.
Und solche Leute brauchst du einfach ja. auch irgendwie. Das ist das Gleiche mit dem Eishockey in Frankfurt, was ja auch eine gemeinsame Leidenschaft von uns ist.
Step, genau.
Wo wir ja auch, wo ich ja ein bisschen reingetrickst worden bin vor ein paar Jahren von unserem Freund Vega, der mich dann mal mit dem Timmy Chandler mit hingeschleppt hat. Und mittlerweile sind wir ja beide auch Sponsoren bei der.
Absolut.
Also du und ich bei den Löwen. Und das macht mir auch mega Spaß, weil es auch einfach gute Leute sind, die ihr Herz da reingehangen haben mit den beiden Besitzern des Vereins und aber auch mit vielen Leuten, die da links und rechts arbeiten.
Ja,
ist und ich bin auch mit vielen Spielern, mit ein paar bin ich sogar befreundet mittlerweile, würde ich sagen. Und mit ein paar bin ich halt gut und spreche da auch viel mit irgendwie und mir macht das einfach Spaß.
Ja.
Weil die einfach noch so auch...
Ja, ist halt sehr kernig, ne? Ist ein bisschen anders als die Eintracht, da geht's halt schon mehr zur Sache, ist halt auch eine andere Sportart, aber die Leute sind natürlich auch mega cool und es macht auch Spaß. Jetzt haben wir ja diesen Bruch von Fußball zu Eishockey.
Können wir wieder zurückgehen?
Nee, du bleibst es jetzt erstmal, auf jeden Fall. Und beim Eishockey ist es ja so, also es ist ja ein viel schnelleres Spiel als Fußball. Es ist ganz anders geartet. Wie ist das bei dir? Also wenn du sagst, du bist dazu gekommen, wie hat sich das bei dir im Kopf zusammengesetzt? Ich meine, du hast bestimmt schon vorher auch mal ein Eishockeyspiel gesehen, aber jetzt hast du ja doch viel mehr Eindrücke bekommen.
Ich bin die ersten Jahre da reingetrickst worden und dann irgendwann, ich habe immer Freitickets bekommen und irgendwann habe ich dann irgendwie aus Verbundenheit mal zwei Eintrittskarten gekauft, also zwei Dauerkarten fürs ganze Jahr. Und dann wurde es irgendwann eine dritte und so, kennst du den ganzen Kram und sowas. Und irgendwann habe ich mich auch so ein bisschen für Spiele interessiert. Oder? Also ich muss sagen, ich habe immer noch keine Ahnung. Ja? Also wenn jetzt jemand fragt, warum ist das und das?
Zwei Lilienpass kennst du, oder?
Den kenne ich noch nicht. Aber jetzt hättest du auch irgendwas sagen können, irgendwie Kick-Off so und so. Was? Nee, oder ein Dreier oder was auch immer. Ja?
Abseits.
Nein, aber es macht natürlich Spaß. Es ist natürlich Spaß zu gucken. Also muss ich auch sagen, hier noch nicht da war, da geht es natürlich rund. Ja, ist halt ganz anders als Fußball, weil Fußball ist natürlich auch teilweise eine sehr aggressive, feindliche Atmosphäre im Stadion, sehr aufgebrachte, aggressive. Und das hast du beim Eishockey einfach nicht. Weil da ist die Aggression auf dem Eis, du gehst dann mit deinen Kindern hin und so weiter mit allen. Und das ist dann zur Abwechslung auch mal ganz schön, weil? Und
ist halt etwas entspannter, was die Zuschauer angeht, ne? Was
das
angeht.
Dafür ist halt auch. Gar kein Vergleich, aber auf dem Eis ist es natürlich, man muss sich dran gewöhnen, weil es sehr, sehr schnell ist, wie du selber sagst. Aber wenn man dann einmal angefixt ist, macht mir erstmal Spaß. Und letztes Jahr, wo wir dann aufgestiegen ist, dann habe ich mich dabei erwischt, dass ich erstmal die Ergebnisse von anderen Mannschaften gecheckt habe. Seitdem bin ich für mich offiziell auch Eishockey-Fan.
Ja, okay.
Vorher war es einfach so ein Event, wo wir noch hinrennen.
Ja.
Ja, und dann haben wir auch eine geile Saison gespielt.
Auf jeden Fall, ja.
Haben die erste Liga gehalten, die DEL. Und es sind Playoffs gewesen, wenn auch nur kurz, aber.
Immerhin einmal ganz kurz, ne? Und,
aber ich finde das auch okay und das ist einfach ausbaubar. Und ich finde es auch geil, dass die Besitzer. Da muss man auch sagen, vor 15 Jahren oder sowas einfach angefangen haben, ganz unten.
Den Mut, das zu haben.
Den Mut zu haben, haben einfach.
Andreas Stracke und Stefan Krämer. Begrüßt an der Stelle.
Haben einfach auch mal ganz einfach, das finde ich sehr beeindruckend, einfach auch mit Leidenschaft eine ersten Ligamannschaft aufgezogen. Das musst du auch erstmal machen.
Ja, ja, die sind ja von der Oberliga wieder aufgestiegen. Also sie haben ja auch einen langen Weg hingelegt. Da, wo sie jetzt sind, ne, das hat ja ein paar Jahre gedauert, muss man
ganz ehrlich sagen. Das ist eben nicht mit irgendwie Großsponsorenhilfe oder so weiter. Also klar, geht auch viel über Geld heutzutage laufen. Ja, aber das macht mir einfach Spaß.
Ja. Ja, das ist schon cool. Ja, du hast ja auch ein spezielles Programm bei den Löwen. Das heißt Austausch von Nettigkeiten. Das finde ich sehr interessant. Das ist, sage ich mal, darum, beim Eishockey geht es ja eigentlich um gutes Spiel, um Technik und so weiter, aber ab und zu muss ich auch mal geprügelt werden.
Ab und zu muss ich beim Eishockey auch mal geprügelt werden und sobald es einen Austausch von Nettigkeiten gibt, also wenn zwei Spieler sich prügeln, gibt es eine Durchsage, der Austausch von Nettigkeiten wird präsentiert von Stefan Darum Management. Tatsächlich ist heute auch eine Fanfeier, wo der Fighter des Jahres mit einer Sim-Uhr belohnt wird, was ja auch ein Frankfurter Produkt ist.
Ja.
Und ich finde das ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern immer und nicht ganz so ernst gemeint.
Ja, klar.
Aber ich finde das lustig.
Auf jeden Fall.
Und manche Leute sind auch einfach schockiert, wie du sponsorst die Schlägereien. So ist es. Ne?
Hat das ein bisschen was mit deinem früheren Boxsport oder so zu tun, dass das vielleicht daher kam?
Ich finde das einfach, also ich gucke das natürlich ganz gerne.
Yeah.
Ja, und bei denen gehört das zum guten Ton. Also es ist jetzt nicht unsportlich, ist es schon. Also es gibt eine Strafe dafür, aber die Spieler sagen einfach, das gehört quasi bei uns dazu.
Ja, kann halt mal
wenn,
passieren.
Wenn einer doof kommt, dann gibt es dann auch einmal auf die Fresse, oder?
Ja, muss halt auch mal sein. Deswegen ist ja auch Eishockey. Fußball ist ja weniger der Fall, aber ich finde es auch.
Fußball wird wahrscheinlich irgendwie jahrelang gesperrt.
Auf jeden Fall, da bist du raus erstmal, ne? Das ist halt.
Ich finde das auch, weißt du, was ich daran geil finde? Ich finde es ehrlich. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein Ding. Ich würde mir das manchmal in der Musikbranche wünschen, dass es so eine 1-zu-1-Situation manchmal geben würde.
Ja.
Dass du einfach einmal einen High Five in die Fresse geben kannst. Ja? Und weil das natürlich auch eine harte Branche ist bei uns. Aber so sind die Leute nicht, weißt du? Das ist ja, kennst du ja auch so. Die Leute sind eher so, oh, alle umarmen sich und wir sind alle best friend mit allem drum und dran. Und natürlich ist das nicht so, ja?
Ja.
Das und ich finde das einfach ehrlich. Die ärgern sich und da gibt es halt aber einfach links und rechts ein paar.
Ja.
Und da verletzt sich ja keiner schlimm, weil aus natürlich aus dieser Nähe, wo die sind, und aus dieser Himmelwirkung natürlich auch, da musst du schon
so viel, ne?
Wirklich ganz, ganz, ganz hardcore gut treffen, dass du mal jemanden da auslockst oder sowas.
Ja, ja,
und ich finde das einfach ganz lustig. Ne? Und es ist ein lustiges Ding und jeder spricht drüber.
Ja, klar.
Jeder kommt zu mir an und sagt so, ey, bist du irre, du kannst nicht die Schläge reinsponsern. Doch, kann ich.
Kann man. Man kann alles im Leben, wenn man es möchte, oder?
So, also wenn die Eintracht das hört, wenn das mal von euch interessant ist, sponsere ich das auch gerne.
okay, dann können wir da mal die Kontakte spielen lassen. Ja, cool. Super, Stefan. Also vielen Dank für das tolle Interview und den Podcast. Wir haben eigentlich die Musikbranche besprochen, wir haben die Eintracht besprochen und Wir haben auch Eishockey gesprochen und ich glaube, wir werden bestimmt auch noch eine zweite Folge aufnehmen. Definitiv. Also vielen Dank erstmal, Stefan Dabruck, im Interview heute bei Digital X Radio. Und ja, auf eine schöne Eishockeyfeier, würde ich sagen.
So sieht's aus.
Sehr schön. Super. Vielen Dank, Stefan.
Dankeschön auch dir. Digital X Radio Podcast.